Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ihr Lieben, ich beginne ausnahmsweise mal mit einer persönlichen Erfahrung. Ausnahmsweise deshalb, weil es anders als zur Zeit von Sarah jetzt mit ihrem Vikariat, als ich ausgebildet wurde, ungewöhnlich ist, dass man von Ich auf der Kanzel redet oder auch von persönlichen Erfahrungen. Vor 8 Wochen hatte ich wieder einen Fahrradunfall. Ich bin froh und dankbar, dass ich jetzt hier so stehen kann. Aber dadurch ist mir etwas klar geworden. Vor einer Gefahr, die ich nicht kenne, kann ich nicht bewahrt werden. Als Kinder mussten uns die Eltern vor vielen Gefahren bewahren. Sei es der Sturz von der Treppe, die man noch nicht so richtig kannte oder bewältigen konnte, sei es die heiße Herdplatte, wenn es die noch heute gibt. Und dann haben wir gelernt als Kinder, insbesondere in der Schule, es gibt Naturgesetze, die über uns bestimmen und nicht umgekehrt. Also, nochmal, nur wenn wir von einer Gefahr wissen, können wir sie vermeiden. Mancher wird allerdings erst durch schmerzhafte Erfahrung klug, wie ich beim letzten Unfall. Und jetzt mache ich einen großen Sprung nach Philippi, einer Stadt heute in Griechenland. Damals vor knapp 2000 Jahren hat Paulus dort die erste christliche Gemeinde in Europa gegründet. Es war eine ganz normale Gemeinde, also bitte keine Ansammlung von sogenannten Heiligen. Ganz normal, die hatten eine Menge zwischenmenschliche Probleme. So wie heute vielleicht auch bei uns. Paulus hat da für einen überraschenden Lösungsansatz oder eine Hilfestellung. Er schreibt im Philipperbrief, im 2. Kapitel, als Vers 5 bis 11. Euer Verhalten soll davon bestimmt sein, mit Jesus zu leben. Er wurde, wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Im Gehorsam gegenüber Gott erniedrigte er sich selbst noch tiefer und ging in den Tod am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat ihn Gott auch auf den höchsten Platz erhoben und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der mehr Macht hat als jeder andere Name. Deshalb werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und ohne Ausnahme wird jeder zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Was für ein Text. Er hat mich Wochen begleitet, eigentlich mit großer Freude, ihn mal endlich zu verstehen. Denn man nennt ihn den Christus-Hymnus, ein Glaubensbekenntnis der ersten Gemeinden. Paulus hat diesen Text nicht selbst verfasst, sondern ihn nach seiner Begegnung mit Jesus durch andere Christen kennengelernt. Kurz und bündig werden in 2 Teilen die wesentlichen Aussagen über Jesus als Mensch und als Sohn Gottes zusammengefasst. Unser Glaubensbekenntnis, was wir nachher sprechen, ist deutlich länger. Aber hier sind die entscheidenden Aussagen auch für uns heute als Christen und als Gemeinde. Da wird als erstes gesagt, er verzichtete auf seine göttliche Macht. Was heißt das? Er verzichtete auf seine göttliche Macht. Das klingt ja so selbstverständlich einerseits, aber als Jesus unter uns lebte, glaubte man, dass wenn Gott sich auf den Weg zu den Menschen macht, wenn ein Gott kommt, dann ist er ein Halbgott, eben halb Mensch, und weil man nur den Menschen sieht, und gleichzeitig aber vollmächtig, sozusagen innen drin Gott. Denn nur mit göttlicher Macht kann man doch helfen. Über Jesus wird ganz anderes gesagt, aber mal ehrlich, wie geht es uns mit dem Kind in der Krippe? Ist ja jetzt so ein paar Monate her. Dieses Kind, das wir so schnell wieder wegpacken. Fällt es uns leicht, von diesem kleinen Menschlein die Rettung der Welt zu erwarten? Wünschen wir uns nicht auch, dass wir ein Wunder nach dem anderen erleben? Ich füge mal bei mir ein. Wie schön, wenn Gott jetzt eingreift und den hässlichen Krieg in der Ukraine oder im Nahen Osten beendet. Ob das ein Wunder ist, wäre zu fragen, aber wir wünschen uns doch solche Erfahrungen. Es gibt genug Situationen, in denen wir hoffen, wir jetzt hier alle, dass der Gott des Himmels und der Erde seine Macht und Herrlichkeit zeigt. Oder? Einige nicken. Doch das Glaubensbekenntnis dieser ersten Christen spricht bewusst davon, dass Gott in Jesus ganz und gar einer von uns war, Mensch war. Warum? Ich denke mal, einige hier in der Gemeinde sehen auch die TV-Serie The Chosen. Ja, weiß ich nicht. Einige nicken, ganz wenige. Ich meine, sie zeigt uns Jesus sehr gut als einen von uns. Da sieht man ihn. Da sehe ich ihn nirgendwo als jemand, der wie ein Superman auftritt, sondern als ein Mensch wie wir. Er nimmt an allem ganz normal teil. Ich sehe, wie er seinen Jüngern, die viele Macken und Schwächen haben, mit ganzer Hingabe dient. Ich sehe, wie Jesus die Not der Menschen mitnimmt. Das nimmt ihn mit. Sei es Krankheiten, vielfache Bindungen an die Mächte dieser Welt. Er möchte helfen. Kann es aber nicht aus seiner eigenen menschlichen Kraft, weil er Mensch ist. Und ich sehe, wie er um seinen Auftrag ringt. Und ich höre, wie er die typischen Fragen der Jünger, der Menschen wie wir, mit Gottes Wort, damals also aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, mit Gottes Wort beantwortet und seinen Jüngern, den Menschen seiner Zeit, den Weg weist. Und deshalb heißt es in diesem urchristlichen Glaubensbekenntnis, Jesus ist ein Mensch wie wir. Und dann, wenn wir den Text noch so ein bisschen vor Augen haben, ganz überraschend, er ist ein Sklave. Man könnte das griechische Wort doulos da auch mit Knecht übersetzen. Wie ist das zu verstehen? Ist denn nicht Gott sein Herr? Wenn schon Sklave, aber dann Gott sein Herr? Ja, aber Jesus ordnet sich freiwillig, und das will dieses Glaubensbekenntnis sagen, in die Lebensumstände der Menschen, also in unsere weltlichen Strukturen ein, ohne ihnen gehorchen zu müssen. Wir Menschen sind den widergöttlichen Mächten dieser Welt unterworfen. Und wenn es von Jesus heißt, dass sein Leben wie das eine Sklaven war, dann soll damit im Grunde genommen, und das ist jetzt ganz wichtig, gesagt werden, dass es, wie es um uns steht, Jesus als Mensch wie ein Sklave und wir. Die Bibel nennt als eindeutige Ursache für unsere immer wieder unerträglichen Lebensumstände, die gibt es ja wahrhaftig, ganz unterschiedlich verteilt, aber unerträgliche Lebensumstände. Die Bibel nennt als Ursache dafür die Macht der Sünde. Nur was meint dieses Wort? Vielleicht denkt ihr, naja, typisch Kirche, jetzt muss von Sünde die Rede sein und draußen haben wir das längst gestrichen, das Wort. Aber sprachlich leitet sich das Wort von Sund ab. Und hier gibt es sicherlich eine Menge Leute, die die Insel Fehmarn kennen, vielleicht schon mal dort Urlaub gemacht haben und damit auch den Fehmarnsund. Der trennt die Insel vom Festland. Wenn also die Bibel von Sünde redet, weist sie darauf hin, dass die ganze Not in dieser Welt die Folge einer Trennung ist, nämlich der Trennung von Gott. Sie will zeigen, welche Macht die Sünde in dieser Welt noch hat. Mit Blick auf das, was in dieser Welt Sündhaftes geschieht, leuchtet uns das wohl ein. Ich denke, die täglichen Nachrichten belegen das ja. Doch wie steht es damit um uns? Was heißt das? In der Bibel wird gesagt, dass die Menschheit sich ganz am Anfang von Gott losgesagt hat. Und wir daher, wir alle, von Geburt an getrennt von Gott leben. Und so sind wir logischerweise Sünder. Nur mal Hände hoch. Wer lässt sich denn freiwillig von euch, von uns als Sünder bezeichnen? Ich denke, da gibt es einen Denkfehler. Weil Sünde hat zwar sehr wohl was mit Moral zu tun, aber das sind doch meistens die anderen. Da gibt es ja noch Verkehrssünder, da kommt das Wort noch vor, oder Steuersünder. Doch wie ist es denn wirklich? Wie sieht das denn aus in unserem Leben? Sünder, also von Gott getrennt zu sein, das wird an den Folgen sichtbar. Und die Berichte des Neuen Testamentes zeigen es uns. Jesu Auftrag ist es daher, die Folgen der Sünde in unserem Leben, die Folgen der Trennung von Gott zu beseitigen. Nur ganz kurz, wie könnten die Folgen aussehen oder wie sehen sie aus? Da sind körperliche und seelische Krankheiten. Das wird wohl keiner bezweifeln. Da sind nicht geheilte innere Verletzungen. Da sind ungute Bindungen und Gebundenheit an Süchte zum Beispiel. Da ist Streit und Gewalt, Streit in der Ehe, Gewalt in der Gesellschaft, Unfreiheit, ein tief sitzender Unfrieden und so weiter. Durch die gebrochene Beziehung zwischen Mensch und Gott werden wir beziehungsunfähig. Und was das heißt, wenn Beziehungen scheitern? Ich glaube, da kann jeder von uns etwas zu sagen. Gott hat uns nämlich nicht nur die Naturgesetze gegeben, sondern auch eine geistliche Lebensordnung. Zum Beispiel die 10 Gebote. Und wenn wir diese Lebensordnung missachten, wie bei den Naturgesetzen, dann müssen wir die Folgen tragen, beziehungsweise das Wesen der Sünde wird erkennbar. Ganz einfaches Beispiel. Was geschieht, wenn jemand lügt? Er wird zum Lügner. Keiner traut ihm mehr. Wenn das mehrfach geschieht, mit Sicherheit. Was geschieht, wenn jemand stiehlt? Er wird zum Dieb. Wenn das öfter geschieht, dann wird er heute noch bestraft. Daran zeigt sich, die Sünde hat Macht über uns. Sie verändert uns. Sie zwingt uns immer mehr unter ihrem, nach ihrem Willen zu leben. Das ist ihr Charakter. Und wir verlieren unsere Liebes- und Lebensfähigkeit. Und so wie im physikalischen Bereich müssen wir die Folgen tragen, wenn wir gegen diese von Gott gegebene Lebensordnung verstoßen. Von Gott getrennt zu leben, ist eine tödliche Gefahr. Um sie zu vermeiden, müssen wir sie erkennen. Ich wäre nicht gestürzt mit dem Fahrrad, wenn ich die Gefahr erkannt hätte. Jesus kennt aber diese tödliche Gefahr für uns, für unser Leben. Er ist ganz und gar Mensch, einer von uns. Und er geht deshalb den Weg unseres Lebens mit uns bis zum Ende. Er kürzt nicht ab, sondern er geht mit uns bis in den Tod. Das sagt dieses Glaubensbekenntnis der ersten Christen. Er war damit in allem ein Mensch wie wir. Bis in das Ende des menschlichen Lebens. Und er zeigt uns damit, wer wir sind. Als Menschen sind wir der Macht der Sünde unterworfen. Und das heißt, unser Leben endet tödlich. Jesus unterwirft sich der Macht des Todes freiwillig. Das unterscheidet ihn von uns. Wir müssen den Weg zu Ende gehen und bezahlen mit unserem Ungehorsam gegenüber Gott. Denn so heißt es bei Paulus klipp und klar, er hat es verstanden. Der Sünde Sold ist der Tod. Unser ganzes Leben sind wir im wahrsten Sinne des Wortes in tödlicher Gefahr. Wir müssen gerettet werden. Das wäre unsere Chance. Wenn wir die Gefahr erkennen und wenn wir ihr entkommen wollen, dann brauchen wir einen Retter. Heute beginnt die Karwoche, die sogenannte Karwoche. Da ist schon sehr viel weggebrochen von der Tradition, das noch wahrzunehmen, auch im öffentlichen Leben. Jetzt lese ich gerade in der Zeitung, es soll Karfreitag auch getanzt werden dürfen. Merken wir den Abbruch. Da geht etwas verloren. Wir lassen es uns aber sagen, als Gemeinde, in dieser Woche und ganz besonders auch am Karfreitag. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit alle, die ihm vertrauen, gerettet werden und nicht verloren gehen. Gott will sich mit uns versöhnen. Wenn wir uns darauf einlassen, kann uns mit seiner Hilfe das Leben gelingen. Und deshalb ist es den ersten Christen auch so wichtig, und mir bei dieser Predigt, die ist deshalb noch nicht zu Ende, diesen Zusammenhang darzustellen, der im zweiten Teil dieses Glaubensbekenntnisses uns deutlich gesagt wird. Ich kann durchaus verstehen, wenn jemand Probleme damit hat, damals wie heute, zu glauben, dass dieser Jesus aus Nazareth ein Mensch wie wir uns retten kann. In Nazareth erkannte man ihn als den Sohn des Zimmermanns. Und offensichtlich traute ihm keiner, so wird es berichtet im Neuen Testament, die Lösung der Alltagsprobleme zu. Aber Karfreitag war lebensnotwendig. Denn jetzt handelt Gott in unfassbarer Weise. Wir feiern am Ende der Karwoche Ostern. Der Herr des Himmels und der Erde, der allmächtige Schöpfer, hat Jesus auferweckt, das heißt aus der Macht des Todes befreit. Die Macht der Sünde und des Todes wird für alle Zeit gebrochen. Und Gott hat Jesus seine göttliche Macht zurückgegeben. Ja, er wird in die höchste Position im Himmel eingesetzt. Gefahr erkannt, wie sagt das Sprichwort, Gefahr gebannt. Hören wir noch einmal jetzt mit voller Konzentration den Text dieses Glaubensbekenntnisses und lassen es in unseren Herzen Wurzeln schlagen. Deshalb, um uns zu retten, aus Liebe zu uns, hat ihn Gott auch auf den höchsten Platz erhoben und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name in dieser Welt. Jesus ist Sieger. Das ist seine Identität. Sie wurde in seinen Wundern, die ja geschehen sind, immer wieder sichtbar. Wenn Jesus auch in seiner Lebenszeit, menschlichen Lebenszeit, keine Wunder aus eigener Kraft getan hat, durch die Verbindung mit seinem Vater im Himmel hat er sie getan und tut sie noch heute. Aber jetzt, nach seinem brutalen Tod am Kreuz und der Auferstehung, hat er alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist derjenige, der die Welt entscheidend verändert hat. Und er hat die grundlegenden Antworten auf unsere wichtigsten Lebensfragen. Gott hat in Jesus die Beziehung zu uns Menschen wiederhergestellt. Das heißt, jeder von uns kann jetzt mit einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott leben. Denn wenn er unser Vater im Himmel ist, wie wir nachher noch beten können, dann macht er uns zu seinen Kindern. Er will uns zu seinen Kindern machen. Er macht uns zu seinen Kindern. Er will uns helfen, dass unser Leben gelingt und nicht an zerbrechenden oder zerbrochenen Beziehungen scheitert. Er war einer für uns, von uns. Er war einer von uns. Er ist einer für uns. Und dann heißt es im Predigttext sozusagen zusammenfassend jetzt, deshalb werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und ohne Ausnahme wird jeder zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das also soll die Gemeinde in Philippi kennzeichnen. Und natürlich auch uns als Gemeinde in Meinersen. Jesus allein soll unser Leben ehren, ihn ehren. Wie kann das aussehen? Letzte Frage. Erstens, Jesus ist die Mitte der Gemeinde. Ich denke, das geschieht gerade, Gott sei Dank. Er allein schafft einen Raum, in dem die Macht der Sünde nicht das letzte Wort hat oder haben darf. Paulus erinnert die Gemeinde daran und uns heute, dass unsere Beziehung zu Jesus den Unterschied macht in allem, was um uns herum geschieht. Das heißt, so zu leben, dass der Lebensstil in unserer Gemeinde jeden auf Gott und seine Liebe hinweist. Und für unsere Familien, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannten, für Meinersen und darüber hinaus gilt, die Götter dieser Welt, die folgendermaßen heißen, ein vordergründiger Erfolg, verantwortungsloser Machtgebrauch, Missbrauch, übermäßiger Geldbesitz, egoistische Selbstverwirklichung, Streitsucht, das könnte man fortführen, wie sie alle heißen. Diese Götter sind in der Gegenwart Gottes und durch den Namen Jesu entmachtet. Das soll man bei uns erleben. Wie wäre es daher, wenn wir gelassen sind bei persönlichen Herausforderungen. Insbesondere, wenn sie unerwartet kommen. Das können ja Krankheiten sein, wie wir es erlebt haben. Warum? Weil Gott den Überblick hat. Wenn wir Streit in den Familien unter uns durch Gott regeln lassen, weil er als einziger in dieser Welt wahren Frieden schaffen kann. Wenn wir da, wo Hass, Rachsucht und Bitterkeit herrschen will, vergeben oder um Vergebung bitten und so zu einem neuen, liebevollen Miteinander beitragen, unter uns und darüber hinaus, in das Dorf zum Beispiel. Wenn Menschen bei uns erfahren, dass sie durch Jesus machtvollen Namen von Süchten, von vielfachen Bindungen bis hin zu Okkulten befreit werden, so können sie, so können wir in ein neues Leben starten. Und das heißt zweitens, so kann das Ziel unseres Lebens erkennbar werden, nämlich ihn zu ehren. Und das macht den entscheidenden Unterschied in dieser Welt durch uns als Gemeinschaft von Christen. Und drittens, dazu sagt Jesus uns zu, immer mit uns zu sein. Seine Gegenwart in uns und unter uns. Auch im Blick auf alles, was uns zurzeit herausfordert, als Gemeinde oder ganz persönlich. Das kann uns zuversichtlich machen. Gelassen, liebevoll im Umgang miteinander. Wir bleiben durch seine Zusage, durch die Zusage seiner Gegenwart, durch seine Treue, wir bleiben Kinder Gottes. Denn er ist einer für uns. Amen.